die von einem perversen Geist inspiriert sind. Und unsere Seele daran zu laben. Und wir nennen das Erholung. Wir nennen das Feierabendentspannung. Wir können uns nicht nachts von Sex, Blood and Crime ernähren und am nächsten Morgen kommen und singen, heilig ist der Herr. Das kann nicht funktionieren. Wenn du Gott wärst, du würdest es nicht mitmachen. Stimmt's? Ich sage, Leute, was wollt ihr? Wollt ihr mich? Dann schmeißt das Zeug weg. Wollt ihr das? Okay, dann sagt das nur, aber dann ist fertig, dann komme ich nicht mehr. Wenn wir die heilige Gegenwart Gottes haben wollen, die die stärkste Waffe ist im Kampf gegen die Mächte der Finsternis, wenn es um die Stadt, um die Region geht, wir dürfen keine Kompromisse machen. Gerade vor kurzem, ich war mit Elke wieder in einer Familie zu Hause, waren dort einquartiert und ich gehe so arglos über den Flur und da stand ein Bücherregal und ich bin Bücherfan, also ich gucke immer was für Bücher und dachte, ob es da irgendwas zu finden gibt, was interessant wäre. Mir fielen bald die Augen raus, ein Haus von Gläubigen und da standen zwei dicke, fette Bände Harry Potter. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Oh, wir wollen doch nicht so eng sein. Weißt du, wenn sein Gewissen ihm das erlaubt, wenn er doch die Freiheit hat. Hallo. Dein Gewissen kann wählen zwischen Schoko und Vanille. Kariert oder gestreift. Strähnchen oder pur. Aber nicht zwischen Dingen, die Gott für unrein erklärt hat. Du hast keine Wahlmöglichkeit. Und wenn du wählst, übertrittst du eine Grenze. Und es ist sinnlos, von der Vollmacht der Gemeinde zu reden, von Gebetskampf für die Region und Regionen zu öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes, solange wir das Zeug in unserer Mitte dulden. Es ist sinnlos, darüber zu reden, völlig sinnlos, weil wir nur Spielchen spielen. Versteht ihr das? Das ist eine ernste Angelegenheit. Und die Gemeinde muss lernen, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und viele reden so, wie damals schon der erste Brudermörder. Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Ich meine, der ist doch alt genug, der kann doch auf sich selber gucken. Ich sage immer, ja, wenn Kain der Hüter gewesen wäre, dann würde Abel noch leben. Verstehst? Genau diese Haltung drückt doch aus, das ist mir doch völlig egal. Aber wir haben Verantwortung. Seht zu, dass keine bittere Wurzel aufwächst. Seht zu, dass kein böses Herz des Unglaubens im Abfall vom lebendigen Gott sich entwickelt. Wir haben Verantwortung füreinander. Und wenn wir füreinander beten, dann wird Gott uns die Augen öffnen und dann fangen wir an zu sehen. Dann fangen wir an wahrzunehmen und dann können wir unseren Dienst der Liebe und der Ermahnung und der Korrektur und der Zurechtweisung in richtiger Weise praktizieren. Eine neutestamentliche Gemeinde, die nicht Verantwortung füreinander übernimmt, wird niemals in Vollmacht kommen, niemals. Verantwortung füreinander ist so wichtig. Wir brauchen einander, um aufeinander Acht zu haben. Nicht in einer Stasi-Mentalität und wir bespitzeln einander, sondern aus lauter Liebe. Und da sind Dinge, die fallen uns auf und wir beten dafür. Und dann sagt der Herr, nächsten Sonntag, sprich's mal an. Oder der Herr sagt, bete, dass jemand anders, der mehr Zugang zu seinem Herzen hat, hingeht und etwas sagt. Wir beten, wir nehmen das nicht irgendwie auf die leichte Schulter, sondern wir beten und wir wollen, dass Gott in unserer Mitte geheiligt wird. Wir wollen, dass er wirken kann. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Wenn wir, weil wir Sünde erlauben in unserem Leben oder Sünde erlauben im Leben der anderen, den Heiligen Geist betrüben, was können wir danach noch tun? Was kann eine Gemeinde ohne den aktiv vorhandenen Beistand des Heiligen Geistes erreichen? Sie kann nicht evangelisieren, weil die Überführung des Heiden von seiner Sünde, von seinem verlorenen Zustand, kommt durch den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist betrübt und wirkt nicht mehr. Sie kann nicht mehr anbeten, weil sie keinen Zugang zur Gegenwart Gottes hat. Sie kann nicht mehr kämpfen, weil sie keine Vollmacht über den Feind hat. Was kann eine Gemeinde tun ohne den Heiligen Geist? Und das ist, warum es so aussieht, wie es aussieht in unserem Land. Der Heilige Geist wird betrübt. An so vielen Stellen. Mit Dingen, die nach unserem Verständnis doch irgendwie Kleinigkeiten sind. Aber wer gibt uns das Recht, Bitterkeit und Anklage, Kleinigkeiten zu nennen, wenn Gott sagt, das sind die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben? Wer gibt uns das Recht, mit anderen Maßstäben zu messen? Wir haben doch keinen anderen Maßstab. Alle unsere eigenen Maßstäbe haben wir doch längst abgelegt, oder? Gott ist doch unser Maßstab. Wenn Gott sagt, die Sache ist grün, dann ist die grün. Wenn Gott sagt, das ist böse, dann ist das böse. Und dann komme ich nicht daher und sage, ja, Moment mal, also ein bisschen, das muss ja noch erlaubt sein. Und ich kenne andere, die machen viel Schlimmeres. Da soll er sich erstmal um die kümmern. Gott ist Gott und er darf uns erziehen, er darf uns sagen, das ist mein Maßstab. Demütigt euch, erkennt das an, beugt euch und sagt, Gott, hilf du uns, dass wir deinen Heiligen Geist nicht betrüben. In Jesaja 63 heißt es, sie waren widerspenstig gegen Gott und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wandelte er sich ihnen und wurde ihnen zum Feind und er selbst kämpfte gegen sie. Was kann die Gemeinde ausrichten, wenn Gott anfängt zu kämpfen gegen uns? Wir können gleich einpacken, können das Seminar gleich hier beenden und brauchen noch keine weiteren Seminare und gar nichts mehr sagen. Wir können gleich ins Wirtshaus gehen und sagen, hoch die Tassen. Aber das Problem ist, dass wir unsere eigenen Maßstäbe haben. Wenn du Fragen hast, schreib dir auf, mach's hinterher. Wenn wir Zeit hätten, ich würde gerne noch am Montag Fragestunde machen, aber da bin ich schon weg. Schade. Normalerweise mache ich immer Seminar mit Fragestunde, aber hier ist das Programm so kurz und wir schaffen das nicht. Aber du kannst gerne nachher noch kommen und diese Frage, aber ich muss das jetzt ändern, ich kann jetzt aus dem Fluss nicht raus, kann auf Fragen nicht eingehen. So, der Heilige Geist will sagen, die Sache ist ernst. Wir haben alle Möglichkeiten, in der Herrschaft Gottes zu sein, aber die sind nicht billig, die kommen nicht automatisch, sondern die kommen, wenn wir uns an die Anweisungen Gottes halten. Und wenn wir in Reinheit leben, wenn wir in Verantwortung füreinander leben und wir uns alle prüfen und messen lassen am Maßstab Gottes. Und gestern haben wir schon die Schriftstelle gelesen und ich will nur noch mal in Erinnerung bringen, 2. Korinther 6. Und Paulus sagt, welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis und der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Durch meinen Reisedienst bin ich viel in Häusern von Pastoren und von Ältesten und etliche Male ist es mir passiert, ich kriege dann das Kinderzimmer. Die Teenies müssen dann ausziehen und ich kriege das Kinderzimmer. Und manches Mal, ich staune, was sie dort an den Wänden haben. Bilder von Menschen, die einen perversen, dämonischen Lebensstil führen, als ein Idol gelten für Millionen von Menschen. Und die Unreinheit und die Rebellion und die Bosheit und die Ablehnung der Wahrheit, das quillt aus ihren Augen. Und das hängen sie sich an die Wand. Kinder, die sagen, ich gehöre zu Jesus, 14, 15, 16-Jährige. Und die Eltern haben kein Problem mit solchen Bildern. Ich bin in Wohnungen gewesen, in dem Zimmer, wo ich schlafen soll. Eine nackte Frau an der Wand. Ich sage, Entschuldigung bitte, ich bin ein Mann Gottes, das muss weg. Ich werde hier nicht schlafen, wenn das an der Wand ist. Och, der hat sich aber. Nein, sie haben sich kräftig geirrt, was die Heiligkeit Gottes betrifft. Wir können nicht Menschen glorifizieren, zu ihnen aufschauen, ganz buchstäblich, die in Unreinheit und Rebellion leben und uns mit unserem ganzen Innern ihrer Musik und ihren Videoclips widmen und dann hoffen, die Kraft Gottes kommt in unser Leben. Das kann nicht funktionieren. Und es wird nicht funktionieren. Und es funktioniert nirgendwo. Und im Namen der Freiheit und im Namen der Liebe wird immer mehr zugelassen. Und wenn man sagt, hey, das passt doch nicht zusammen. Du willst ein Jünger Jesus sein. Du willst in Sanftmut, in Demut, in Heiligkeit, in Hingabe, in Dienerschaft wachsen. Und dann hast du da an deiner Wand einen Mensch, der Gott ins Angesicht spuckt. Robbie Williams singt, Lord, make me pure, but not yet. Für die, die kein Englisch können, Herr, mach mich rein, aber jetzt noch nicht. Wenn das nicht Gotteslästerung ist, was ist dann Gotteslästerung? Und wie kann ich sagen, ich will Gott dienen, ich gehöre Gott, ich will ihm nacheifern, ich will werden wie Jesus, ich will ihm gefallen und ich habe solches Zeug an meiner Wand. Wie kann das sein? Wie kann ich meinen Körper und damit auch meine Seele öffnen für diese Geister, wenn du mit Musik mitgehst? Du bist nicht verantwortlich, wenn in deinem Friseursalon oder in deinem Auto, wo du mit dem Kollegen zur Arbeit fährst, irgendwelche schwachsinnige Musik läuft. Aber wenn du da fährst und hey, cool, du gehst da mit, du öffnest dein Herz für diese Musik. Und wenn du dein Herz öffnest für Dämonen, hast du ein Problem, ein gewaltiges Problem. Und wir können nicht über Vollmacht reden, ohne das wegzulassen. Wir können nicht über geistlichen Kampf reden und Herrschaft über die Mächte. Sonst machen wir das, was so viele Gemeinden getan haben. Sie nehmen die Lehre und dann ziehen sie frohgemut in den Krieg und sind wie kleine Kinder, die mit dem Stock irgendwie in Wespennester rumrühren. Und fuchteln da mit ihrem Stock rum. Und ja, ab und zu treffen sie eine Wespe und erlegen eine. Aber früher oder später werden die restlichen tausenden Wespen entdecken, wer am Ende des Stockes den Stock bewegt. Und wenn sie das rausgefunden haben, werden sie sich formieren und über diesen Menschen herfallen und ihn lähmen. Ich kann dir ganze Gemeinden aufzählen, die einmal geistlichen Krieg auf ihre Fahnen geschrieben haben. Die gibt's heute gar nicht mehr. Sie haben so einen Gegenangriff des Feindes erlebt. Ich sage das nicht, um euch Angst zu machen, aber einfach, dass wir besonnen sind, dass wir sagen, hey, wir wollen erstmal alles verstehen vom Worte Gottes und dann wollen wir gemäß der Führung des Heiligen Geistes dort Schritt für Schritt hineingehen und nicht einfach irgendwie so aus dem Kopf, ja, jetzt studieren wir mal die deutsche Geschichte, jetzt gucken wir den Geist über Iserlohn und auf geht's und auf ihm mit Gebrüll. Als Israel das Land einnehmen sollte, hat Gott gesagt, ihr könnt das nicht alles auf einmal machen. Ich führe euch und ich zeige euch, wann welche Orte auf welche Art und Weise erobert werden. Und jedes Mal war es eine andere Strategie. Und immer war es in Abhängigkeit von der Führung Gottes. Und wenn ich heute sehe, wie die Leute im Heimatmuseum forschen und die Freimaurer und dies und das und das und dann beten sie mit den Listen einfach runter und sie denken, sie tun geistlichen Krieg. Ich denke, oh Herr, erbarm dich. Erbarm dich. Der Geist muss die Gemeinde führen. Und zuallererst führt der Geist die Gemeinde in Heiligkeit und in Hingabe und in Zunahme der Wertschätzung Christi, in Zunahme der Wahrnehmung seiner Heiligkeit. Da führt der Heilige Geist uns zuerst rein. Die Heiligkeit Gottes ist unser Schutz. Und wenn du dafür Schriftstelle haben willst, dann gehen wir wieder zu Epheser 6. Ich peile so langsam die Pause an. Ich bieg schon so. Langsam. Hier ist die Waffenrüstung und die Waffenrüstung sollen wir anziehen. Was bedeutet das Anziehen der Waffenrüstung? In einem Wort, ganz allgemein umschrieben, das Anlegen der Waffenrüstung. Was bedeutet es? Ich kann mich erinnern, ich war junger Christ ein Jahr und ich hörte von einem Bruder und er sagt, ich ziehe jeden Morgen die Waffenrüstung an und ich schaute zu diesem geistlichen Hünen auf. Ich dachte, boah. Aber ich habe nicht getraut zu fragen, ja, wie machst du es? Aber da war einer, der legte jeden Tag die Waffenrüstung an. Ich dachte, wow, wenn ich doch auch erstmal da wäre. Aber was bedeutet das? Die Waffenrüstung zu tragen bedeutet, in geistlichen Realitäten zu Hause zu sein. In geistlichen Realitäten zu leben. Das erste, was hier genannt wird, ist die Wahrheit. Unsere Hingabe, unsere Haltung zur Wahrheit entscheidet über alles. Und das ist nicht ohne Grund, dass Wahrheit hier das erste ist. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist die ganze Lehre. Jesus, meine Rechtfertigung. Ich bin gereinigt durch das Blut Jesu. Sein Gehorsam dem Vater gegenüber wird mir angerechnet. Ich übernehme, was er für mich getan hat. Er ist nicht nur für mich gestorben, er hat auch für mich gelebt. Und sein Gehorsam wird mir angerechnet. Und jetzt stehe ich vor dem Vater mit dem Kleid der Gerechtigkeit, als hätte ich nie gesündigt. Das ist die Gerechtigkeit. Und wenn ich das habe, dann ist da nichts zwischen dem Vater und mir und dann kann seine Liebe fließen und ich kann das genießen. Ich bin der geliebte Sohn und ich kann in seine Gegenwart kommen und kann mich erfreuen seiner Nähe. Epheser 1,7, wir sind nahe geworden durch das Blut Jesu. Nein, das ist Epheser 2. In Epheser 1 wird es auch erwähnt, das Blut, die haben die Erlösung. Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. So in der Lehre von Gerechtigkeit ist dieses Verständnis und diese Realität des Blutes. Wenn eine Gemeinde das Blut Christi nicht wertschätzt, in ihren Gebeten, in ihrer Beziehung zu Gott, in ihren Liedern, in ihrer Anbetung, erwartet nicht, dass der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist kommt, wo das Blut des Lammes geehrt wird. Das Blut des Lammes ist eine machtvolle Waffe. Und es reinigt uns vom bösen Gewissen, reinigt uns von diesem, oh, das habe ich nicht gemacht, das hätte ich tun sollen, auweia, oh weh. Sondern wir sind in Freiheit mit Gott. Weil wir los sind vom bösen Gewissen. Unsere Herzen sind besprenkelt mit dem Blut des Lammes. Und das ist die einzige Grundlage, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Das Blut des Lammes. Und wenn wir das lernen, können wir nahe kommen. Man kann nur durch das Blut nahe kommen. Und das ist, warum viele so weit weg sind. Und das ist, warum wir oft so wenig Gegenwart Gottes haben. Wenn wir alle kommen würden mit diesem Bewusstsein, bevor es losgeht, was immer da losgehen soll. Das ist schon ein verkehrtes Konzept. Es geht los, wenn wir aufgefordert werden, aufzustehen. Wenn das Lied an der Wand ist. Nein, es geht los, wenn du sagst, Gott, hier bin ich. Du bist da. Ich danke dir so sehr, dass weil das Blut vergossen ist, bin ich angenommen, bin ich gereinigt, bin ich gerechtfertigt, bin ich erlöst aus der Hand aller meiner Feinde. Ich habe Zugang, ich darf nahe kommen, Hebräer 10,19. Durch das Blut habe ich jetzt Kühnheit zum Zutritt in das Heiligtum. Wenn das in unseren Herzen ablaufen würde, bevor es losgeht, würde es auch losgehen. Aber weil das in nur so wenigen passiert, geht es nicht los. Versteht ihr, wovon ich spreche? Wir haben die Gegenwart Gottes in homöopathischen Dosen, in winzigen Spurenelementen, weil wir uns Gott nähern auf eine Art und Weise, wie es nicht angebracht ist, sich Gott zu nähern. Gott nährt man sich mit Ehrfurcht, mit Dankbarkeit, mit Wertschätzung für das Blut Jesu. Wenn wir das Blut ehren, unser Vertrauen auf das Blut setzen, kommt der Heilige Geist und kommt Autorität, die Mächte der Finsternis zu verjagen. Wo das Blut geehrt wird, ist Sieg und ist Freiheit und ist Reinheit. Der Teufel ist der Verkläger, Offenbarung 11. Er ist der Verkläger. Er verklagt Tag und Nacht die Gläubigen. Und wie geht's weiter? Und sie haben gesagt, naja, Pech gehabt, vielleicht hört es irgendwann auf. Nein, sie haben ihn. Wer ist sie? Die Gläubigen. Wer ist ihn? Den Teufel. Die Gläubigen haben den Teufel überwunden. Durch das Blut des Lammes. Der Teufel wird überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das sind die drei Dinge, die zusammenkommen müssen. Es ist die Tatsache der Erlösung, es ist die Realität des Blutes, die hier und jetzt in der unsichtbaren Welt da ist. Und wenn du das glaubst, weil dir die Augen aufgetan sind und du das für dich in Anspruch nimmst, dann wirkt es. Wenn du es nicht glaubst, ist es da, aber wirkt nicht für dich, nur für mich. Und das Blut wird angewandt, wird eingesetzt als eine Waffe gegen Anklage, gegen Bedrückung, gegen Entmutigung, gegen Einschüchterung, gegen Dinge in unseren Fantasien und in unserem Verstand, die da nicht hingehören. Das Blut wird angewandt, indem wir das Wort unseres Bekenntnisses loslassen. Was ist das? Wir reden mit unserem Mund, was Gott sagt über das Blut. Wir reden mit unserem Mund über die Wirkung und das Wesen und die Segnungen des Blutes. Und das Dritte, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Was ist das? Müssen wir morgen alle Märtyrer werden? Nein, aber wir brauchen diese Märtyrergesinnung. Was ist die Märtyrergesinnung? Wir werden nicht alle Märtyrer sein, nur einige von uns. Aber wir müssen alle in die Märtyrergesinnung. Und was ist die Märtyrergesinnung? Es geht nicht danach, wie ich mich fühle, es geht darum, wie die Fakten sind. So viele Leute lassen sich leiten von ihren Gefühlen und machen lustlos und mechanisch etwas mit, was sie Anbetung nennen. Und es ist Gott keine Freude. Aber Gott zu dienen ist ein Opfer. Und wir sagen, Gott verdient es. Gott ist es wert, geehrt zu werden. Er ist es wert, geehrt zu werden. Und ich ehre ihn nicht, weil ich mich danach fühle. Ich hebe nicht die Hände, weil ich so euphorisch bin, sondern weil das mein Lobopfer ist. Mein Fleisch sagt mir auch, oh, der Tag war lang, die Arme sind schwer, lass sie doch unten. Gott sieht ja das Herz an. So viele gehen den einfachsten Weg. Und sie denken, Gott versteht, 40 Stunden Tag, meine Güte, was will er da am Abend noch erwarten? David hat Lobopfer gebracht und er wusste, wenn es kein Opfer ist, dann ist es nichts wert. Er hat Lobopfer gebracht. Kannst du dich erinnern? Einmal wollte er einen Altar bauen für Gott und wollte den Acker kaufen. Und der Mann, der David so geschätzt hat, hat gesagt, du brauchst dir nichts zu kaufen, ich schenke dir den, du bist König, du hast so viel für mich getan, du kriegst den Acker und die Tiere noch dazu und das Holz auch, du kannst alles haben. Bau deinen Altar, diene hier Gott. Und er sagt, das geht nicht, ich muss das bezahlen, ich muss kaufen. Das wäre ja kein Opfer, wenn ich das von dir geschenkt bekomme, dann opferst ja du, nicht ich. Aber unsere Mentalität ist, den Weg des geringsten Widerstands. Wenn es keinen Spaß macht, warum sollen wir es tun? Dann kommt es ja nicht von Herzen. Wer so denkt, hat noch nie verstanden, was das Herz ist. Wer so redet, weiß von einem ehrfürchtigen Gott und von einem Priesterdienst noch gar nichts. Wir sind gerufen, Gott zu ehren und ihm das Lobopfer zu bringen. Nicht, weil wir uns so fühlen, sondern weil er es wert ist. Und weil es eine Demonstration ist, eine Ehrerbietung. Und weil es seine Macht und seine Größe dokumentiert. Und durch das Blut des Lammes überwinden wir den Teufel. Sie haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, Wahrheit stand immer an erster Stelle. Es ging nicht darum, wie man sich fühlt und ob es Spaß macht, sondern es ging darum, ist es richtig? Ist es geboten? Ist es angebracht? Und unsere ganze Kultur hat uns in eine andere Weise geprägt. Und jetzt müssen wir umlernen und anfangen, Pflichten zu übernehmen als Priester. Pflichten als Priester zu übernehmen. Die Aufgabe der Gemeinde ist der Priesterdienst. Und wenn wir das verstehen, schaffen wir Raum in der unsichtbaren Welt. Wenn wir das verstehen, dann beseitigen wir die Barriere zwischen Himmel und Erde und der Segen Gottes kann fließen zu uns und dann in die Stadt oder in die Nation oder wo auch immer gerade wir uns für einsetzen. Und noch etwas will ich betonen. Das Blut des Lammes und alle anderen Waffen, die Gott uns gegeben hat, ob es das Schwert des Geistes ist, was anderes ist als die Wahrheit. Die Wahrheit ist, der wir uns hingeben. Das ist, worin wir uns etablieren, worin unser neues Selbstbild für uns entsteht. Aber das Schwert des Geistes ist eine Angriffswaffe, mit der wir losziehen gegen Mächte der Finsternis. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und beides meistens das Wort. Aber das Schwert des Geistes, das Blut Jesu und auch der Name Jesu, diese mächtigen drei Waffen, alle drei werden wirksam auf dieselbe Art und Weise durch unseren Mund. Alle drei Waffen werden wirksam durch unseren Mund. Ich weiß nicht, wer von euch bei der Armee war. War jemand? So, dann weißt du. Das erste ist, halte dein Gewehr sauber. Du musst dein Gewehr putzen. Das Gewehr muss sauber sein. Warum muss das Gewehr sauber sein? Weil wenn du da drinnen Brotkrumen hast oder Kaugummi oder irgendwas, dann kannst du nicht richtig schießen. Das muss blitzblank sein, das muss sauber sein. Was? So, da ist eine große Betonung. Das Mündungsrohr muss geputzt werden. Und dein Mündungsrohr ist dein Mund. Und du kannst da nicht Dreckzeug rauslassen und Fäkalsprache und schlimme Dinge, die einen Christen nicht anstehen und dann hoffen, dass dann die Waffen auch noch Power haben durch deinen Mund. Das kann nicht funktionieren. Soll aus dem Mund Fluch und Segen kommen, sagt Jakobus. Deine Zunge ist so wichtig, wie du deine Zunge gebrauchst. Wie du über dich und über andere und über das Leben redest. Es ist so wichtig. Tod und Leben, Sprüche 18, sind in der Gewalt der Zunge. Durch deinen Mund werden die Waffen losgelassen. Und wenn der Mund nicht brauchbar ist und zur Verfügung ist und abgesondert ist als ein Instrument für Gott, dann kannst du nicht wirksam deine Waffen loslassen. Es ist notwendig, dass wir auf unsere Worte achten. Es ist notwendig, dass wir uns disziplinieren. Nicht jedes Gefühl musst du in Worte kleiden. Hallo. Und diese Sch-Worte sind für die Welt. Hallo. Und wenn du in Reinheit lebst, dann geht von dir Reinheit aus. Ich bin einmal auf einem Leiterseminar gewesen von Jesus Freaks. Ich dachte, meine Güte, wie sprechen die denn? Die nehmen Dinge in den Mund, das würde ich nicht mal mit Handschuhen anfassen. Aber nach 2 Tagen haben sich nicht mehr getraut, obwohl ich nichts gesagt habe, ich habe nur gebetet. Nach 2 Tagen haben sich nicht mehr getraut, diese Worte, jemand spricht irgendwas und redet über Leiter, und sie haben so spezielle Fäkalsprachenausdrücke über Leiter, und sie nehmen das in den Mund und sagen, ich wollte sagen Leiter. Und auf einmal, ohne dass ich etwas gesagt habe, merken sie, das passt nicht. Wir können nicht in die heilige Gegenwart Gottes kommen und so mit unserem Mund umgehen, das passt nicht. Wir können einander anreizen zu guten Werken, indem wir als Vorbild vorangehen. Und dann infizieren wir andere und wir zeigen anderen, hey, so geht's nicht mehr. Wir leben jetzt anders. Wir denken anders und wir reden anders. Und selbst wenn im Moment von Ärger oder Enttäuschung irgendwie einfach diese Gefühle da sind, kleide es nicht in Worte. Weil deine Worte verstärken das Gefühl. Kleide es nicht in Worte und es wird vergehen. Bleib im Frieden. Aber wenn du deinen Ärger und deinen Unmut und deine Empörung ausdrückst, du wirst noch unmutiger werden und noch mehr in Empörung sein und noch mehr aus der Balance kommen. Bleib im Frieden Gottes. Diese Waffen, die Gott uns gegeben hat, werden eingesetzt im Gebet, in Proklamation, in Anbetung, werden eingesetzt im Gespräch, in der Seelsorge, im Gebieten. Diese Waffen kommen durch unseren Mund. Und wir brauchen eine Sicht über unsere Waffen. Und wir brauchen eine Wertschätzung dieser Waffen. Paulus sagt, die Waffen unseres Kampfes, 2. Korinther 10, sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes. Du musst verstehen, stehen und Offenbarung bekommen. Der Name Jesu ist mächtig. Das Blut Jesu ist mächtig. Das Wort Gottes ist scharf und es dringt durch. Du musst Glauben haben an die Waffen. Sie werden wirksam durch deinen Glauben. Darum musst du Glauben bekommen an die Waffen, die Gott dir gegeben hat. Ich werde das nie vergessen, die Situation, wo wir einmal im Befreiungsdienst an einen Punkt kamen, wo wir nicht vorwärts kamen und überlegten, was tun wir jetzt. Und dann haben wir die Sache mal kurz gelassen. Und in Gegenwart des Menschen, der da befreit werden sollte, haben wir dann eine Manöverbesprechung gemacht. Ja, wie gehen wir jetzt vor? Was machen wir jetzt? Und einer vom Team sagte, lass uns das Blut probieren. Das war nur so Besprechung unter uns. Lass uns das Blut probieren. Und in dem Moment fing der Dämon an, diese Menschen an zu protestieren. Nein, nein, nicht das Blut, nicht das Blut, das Blut, oh, das Blut. Wir dachten, wow, was für eine Idee, wir nehmen das Blut. Wir haben noch nicht mal angefangen, wir haben nur überlegt, ja, vielleicht machen wir das. Und das hat schon solche Ängste bei diesem Dämon ausgelöst. Der Teufel hat Angst vor dem Blut des Lammes. Und wenn du das weißt, dann macht es Spaß, vom Blut zu reden. Weil du dann weißt, du schaffst eine Atmosphäre. Du baust geistliche Mauern auf. Und ein geistlicher Radar geht aus. Und wo deine Mächte der Finsternis sind und du redest von Heiligkeit Gottes, du redest vom Blut Jesu, da geht dein geistliches Radar aus und es ortet irgendwo die Feinde. Und wenn sie erstmal im Zielvisier deines Radars sind, haben sie keine Chance mehr. Das ist, was Jesus gemacht hat. Er lebte in diesem Bewusstsein. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und er kommt da am Feiertag da in die Synagoge, ist Gottesdienst, und da ist ein Dämonisierter. Dämonisierte gehen in Gottesdienste, oh ja. Aber an dem Tag war anders, weil Jesus da war. Die Heiligkeit, das Licht Gottes war da. Und er war dort einfach. Und dieses Licht ging von ihm aus. Bzz, 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 da. Und der Radar hat es erfasst. Und der Dämon hat sofort gewusst, ich bin erfasst vom Radar. Und er schreit auf, was habe ich mit ihm zu tun? Bist du vor der Zeit gekommen, mich zu zerstören, mich zu quälen? Ich sage, genau, du hast es erfasst. Halleluja. Solche Menschen müssen wir werden, dass die Heiligkeit in uns wohnt. Die Heiligkeit ist eine Qual für unreine Geister. Es ist eine Qual. Wir terrorisieren unreine Geister durch Reinheit. Und das Licht geht von uns aus. Und so säubern wir unseren Hauskreis. So säubern wir unsere Gemeinde. Und wenn wir das erledigt haben, dann wird der Heilige Geist uns leiten, uns um die Stadt zu kümmern. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns mächtige Waffen gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung gegeben hast, dass wir anfangen können zu sehen, was man normalerweise nicht sehen kann. Und wir wollen uns hingeben, diesem Dienst des Gebetes. Wir wollen apostolische Gebete beten, weil wir Realität sehen müssen. Nicht nur wir wollen ihn sehen, wir müssen ihn sehen, hoch erhaben und herrlich. Wir müssen die Macht seines Namens sehen. Wir müssen die Qualität seines Lebens sehen. Wir müssen den Herrn sehen, hoch erhoben und den Feind tief erniedrigt. Wir müssen, damit wir brauchbar werden, damit wir in deiner Hand das werden, was wir sein sollen. So erinnere uns und hilf, dass wir mit neuer Zuversicht und neuer Hingabe und neuem Fleiß diese Gebete beten. Und den Geist der Weisheit und der Offenbarung einladen, dass wir anfangen zu sehen, was passiert ist, was in uns geschehen ist und welche Macht diese Waffen haben, die du uns gegeben hast. Und dass wir nicht hilflos einem übermächtigen Feind ausgeliefert sind, sondern wir können stark werden in der Macht deiner Stärke. Halleluja. Und wir werden siegreich sein und diese Stadt freisetzen. Und Raum machen, dass das Licht ungehindert scheinen kann in dunkle Herzen. Und wir danken dir, dass du unseren Glauben aufbaust durch dein Wort. Halleluja. Amen. Amen.